Meiner Seite nochmal einen schönen guten Morgen. Unser Thema heute ist die Jahreslosung 2022. Vielleicht ist das einigen bekannt, die Jahreslosung gibt es seit ungefähr 90 Jahren. Zu einer Zeit, als man in Deutschland nicht mehr sagen durfte, was man dachte, kamen Gläubige, hauptsächlich in der evangelischen Kirche, auf die Idee, dass Gottes Wort unter dem Volk verbreitet werden muss und eine Wirkung haben muss. Und die haben sich was einfallen lassen. Die haben also einmal für jedes Jahr einen Bibelvers herausgesucht und in irgendeinem Jahr, ich meine 36 war das, haben die 500.000 Plakate auf gelbem Grund mit der Jahreslosung in ganz Deutschland aufgestellt. Das ging natürlich nur, soweit ich das weiß, ein Jahr gut und dann war das vorbei. Interessant ist, dass die Jahreslosung immer 3 Jahre im Voraus festgelegt wird. Das heißt, man hat also 2018, 19, 20, 21 die Jahreslosung 22 festgelegt, vielleicht auch 2019, ne? Aber es heißt 3 Jahre im Voraus. Und wenn wir mal die Jahreszahl 18 oder 19 im Kopf haben, dann war das zu einer Zeit, als sich niemand vorstellen konnte, dass vor den Kirchen und vielleicht auch vor den Gemeinden Schilder stehen wie Zutritt nur für Geimpfte und Genesene oder hier gilt 3G oder was weiß ich auch immer. Ich habe mich gefragt, wieso es in diesem Jahr im Netz so wenige Predigten zur Jahreslosung gibt. Ich lasse mal die Antwort im Raum stehen. Schauen wir uns mal die Jahreslosung an, wenn ich mal um die erste Folie bitten darf. Wir finden die Jahreslosung im Neuen Testament. Es ist ein Wort, welches Jesus gesagt hat. Es steht im Johannesevangelium, Kapitel 6, Vers 37. Und ich habe mich erstmal orientiert an den sogenannten genauen Übersetzungen, sprich Luther, Elberfelder, Schlachter, Menge. Und da steht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich denke, das ist ein Vers, der den meisten hier in diesem Raum sehr gut bekannt ist. Und es ist eine wunderbare Botschaft. Ich habe gedacht, wenn wir uns mal mit diesem Text beschäftigen, dann ist es auch gut, wenn wir eine modernere Übersetzung heranziehen. Das habe ich gemacht. Ihr seht, darunter steht aus der Hoffnung für alle oder gute Nachricht-Übersetzung oder Einheitsübersetzung. Da lautet der gleiche Text so, werden zu mir kommen und keinen von ihnen werde ich je abweisen. Nun, ich denke, wir sagen alle, okay, das ist ein ganz einfacher Text. So einfach, dass man kaum noch einen Anlass verspürt, darüber nachzudenken. Und wenn so ein Text, so ein einfacher Vers auch noch unserem Verständnis entspricht, dann haben wir so gut wie keinen Grund mehr, darüber überhaupt nachzudenken. Wir wissen ja alles. Wir kennen das ja. Nun, ich möchte uns trotzdem einfach mal mitnehmen in eine etwas anstrengende Geistesarbeit. Das ist ja so ein Ding, nicht? Man unterstellt uns Christen ja, dass wir unseren Verstand ausschalten würden. Darüber kann ich nur schmunzeln. Und ich habe auch einen Vers in der Heiligen Schrift gefunden, der sich genau mit dieser dummen Aussage beschäftigt. Zwar nicht direkt, aber schauen wir uns einmal diesen Text an. Er steht im Psalm 119. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat. Vielleicht war es David, das konnte ich nicht feststellen. Aber der sagt Folgendes. Ich sehne mich nach deinen Worten, denn sie sind wertvoll für mich. Über alles, was du angeordnet hast, denke ich gründlich nach. Gründlich nachdenken, das ist das Stichwort. Und ich denke, wir sind ja alle frisch und ausgeschlafen heute Morgen. Dann wollen wir mal gründlich über diesen Text nachdenken. Und wenn man das tut, dann ist es immer ganz gut, wenn man sich mal den Zusammenhang vor Augen hält, wenn man also den Hintergrund sich einmal in Erinnerung ruft, wo Jesus diese Worte ausgesprochen hat. Ich mache das mal ganz kurz. Das sind 71 Verse und ich lese die ganz schnell vor. Nein, das war ein Scherz. Ich sage mal ganz kurz, was wir in diesen 71 Versen finden. Es fängt an mit der bekannten Speisung der 5000. Matthäus berichtet auch davon und sagt, dass 5000 Männer zu Jesus kamen. Eigentlich wollten die sich ausruhen, weil die schon richtig abgearbeitet waren. Und dann kamen 5000 Männer plus Frauen plus Kinder an den Ort, wo Jesus mit seinen Jüngern war. Und was hat Jesus gemacht? Er hat sie angenommen. Er ist auf die Menschen eingegangen. Die Ruhe war vergessen. Er hat gepredigt. Er hat Kranke geheilt. Und wir finden in der Bibel ja immer nur kurze Wiedergaben von Predigten, die Menschen damals gemacht haben. So auch bei Jesus. Ne? Es sind ja nur kurze Zusammenfassungen. Aber wenn ich mir vorstelle, dass Jesus einen ganzen Tag gepredigt hat und dass die Leute nicht eingeschlafen sind und trotzdem bei ihm geblieben sind, dann spricht das für das Wort Jesu. Das war der beste Prediger. Seine Worte, die er sagte, die kamen an. Sie hatten den Menschen etwas zu sagen und sie trafen vielen ins Herz hinein. Und was hat er obendrein gemacht? Er hatte auch die täglichen Bedürfnisse der Menschen gesehen. Er hat nicht nur ihre Kranken geheilt, das hat er fast immer getan, ne? Sondern hier gab es auch die Speisung der 5000. Bemerkenswert ist, es gab nur 5 Brote und 2 Fische. Und die gehörten noch nicht mal Jesus oder seinen Jüngern. In der Bibel steht, es ist ein Junge hier, der hat 5 Brote und 2 Fische. Und über diese 5 Brote und 2 Fische hat Jesus das Dankgebet gesprochen und alle wurden satt und es blieb noch was über. Also eine ganz eindrucksvolle Begebenheit. Ich kann mir vorstellen, dass diese 5000 Männer plus Frauen, Kinder begeistert waren. Dann kommt gleich im gleichen Kapitel das nächste Ereignis. Die Jünger sind wahrscheinlich mit dem Boot angekommen. Am See Genezareth war das, ja. Und jetzt hörte das Boot ja wahrscheinlich nicht den Jüngern. Ich denke, das waren ja Fischer und die hörten zu einer Genossenschaft. Und irgendwie haben sie sich wahrscheinlich das Boot ausgeliehen. Ne? Auch heute hat nicht jeder ein Boot. Ne? Und das musste ja wieder zurückgebracht werden. Und jetzt sagt Jesus, fahrt schon mal voraus. Dann sollten sie in Richtung Bethsaida fahren. Die Jünger dachten wohl, okay, Jesus kommt auf dem Landweg nach, das sind ungefähr 5 Kilometer und gut ist. Aber dann gab es ein Problem, es gab einen schlechten Wind, sie sind abgetrieben worden und irgendwann ist Jesus auf dem Wasser zu den Jüngern gegangen und das Schiff war dann schnell am Ziel, wahrscheinlich dann in Kapernaum, genau weiß ich das nicht. Jedenfalls kamen sie wohl nicht in Bethsaida an. Aber immerhin, sie waren an Land. So, das ist das zweite Ereignis. Jetzt kommt das dritte. Jetzt wird berichtet, dass die Leute, die am Vortag dabei waren, die Krankenheilungen erlebt haben, die satt geworden sind, die haben gesagt, da wollen wir wieder hin. Sie dachten nämlich, dass Jesus der versprochene Prophet ist. Sie haben ihn nicht als Retter erkannt, nicht als Messias. Und sie haben sich aufgemacht, sind wieder an den Ort gekommen und Jesus war nicht da. Dann haben sie ihren Verstand eingeschaltet und haben gesagt, okay, jetzt gucken wir mal auf der anderen Seite. Und wenn man sich so den See Genezareth vorstellt und man so halb, ja sagen wir 13 Uhr die Richtung guckt, dann sieht man auch das andere Ufer. Und dann kamen auch Schiffe, so wird berichtet, und dann fuhren die dahin. Ich denke, das haben die sich sogar was kosten lassen. Wenn ich heute irgendwo mit einem Schiff mitfahren will, muss ich auch bezahlen. Ne? Beim Bus muss ich bezahlen, ich muss ja überall bezahlen. Und das war damals mit Sicherheit nicht anders. Die haben sich das was kosten lassen. Sind dann rübergefahren ans andere Ufer, haben Jesus gesucht und tatsächlich, sie haben ihn gefunden. Und dann wird in der Bibel wiedergegeben, was Jesus mit ihnen besprochen hat. Und jetzt sagt Jesus zu ihnen, ihr seid doch deswegen hergekommen, weil ihr das Brot gegessen habt, weil ihr satt geworden seid. Dann hat er ihnen klargemacht, dass seine Mission nicht die ist, dass er ihre Bedürfnisse auf dieser Erde jeden Tag stillt, sondern dass es um viel, viel mehr geht. Er hat ihnen klargemacht, dass er der Weg zum Vater ist und dass es um das ewige Leben geht, dass es darum geht, gerettet zu werden. Und dann sehen wir in der Heiligen Schrift eine Reaktion. Das war einigen Menschen, die zuhörten, nicht ganz angenehm. Dann blieben noch, ich schätze mal, 70 Leute über. Da wird berichtet, dass Jünger da waren, und das waren nicht nur die 12. 70 deswegen, weil vorher berichtet wird, dass Jesus 70 Jünger ausgesandt hat in einzelne Städte. Ne? Lassen wir es mal so stehen, es kommt ja nicht darauf an. Jedenfalls, dann hat er auch speziell nochmal zu diesen Menschen gesprochen, die jetzt noch übrig waren. Und er hat ihnen klargemacht, Leute, es geht um mehr als Religion. Es geht um eine Beziehung. Es geht um die Beziehung zu mir, damit ihr gerettet seid. Es geht um das ewige Leben. Die haben gedacht, okay, wir leben im Hier und Heute. Das ewige Leben kann warten, bis wir alt sind. Dann haben wir da immer noch Zeit, für uns damit zu beschäftigen. Das ist nicht das, was wir bei Jesus suchen. Und was haben die meisten von diesen 70 gemacht? Sind auch abgehauen. Jetzt bleibt noch eine vierte Gruppe über, und das waren die Jünger. Und diesen sagt Jesus, das muss man sich mal vorstellen, er hat erlebt, wie von den 5000 Leuten nur noch 12 übrig bleiben. Und er sagt, wollt ihr auch gehen? Er hat es ihnen freigestellt. Bei Gott, bei Jesus gibt es nur Freiwillige. Jeder Mensch entscheidet, solange er lebt, darüber, wo er seine Ewigkeit verbringt. Und dann sagt Petrus etwas ganz Entscheidendes. Er sagt, Herr, es gibt keine Alternative, ich sag's mal mit meinen Worten, es gibt keine Alternative für dich. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus, der Retter bist. Soweit mal das, was geschehen ist. So, und jetzt gucken wir uns mal die Jahreslosung an. Ein Blick nochmal in unseren Text. Nein, ich war zu schnell. Jesus sagt also, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Nehmen wir nur mal diesen Textteil. Und wenn wir den untersuchen, dann geht es da um zwei Personen. Einmal um Jesus und es geht um den Menschen. Alle Menschen sind gemeint. Und wenn wir das so angucken, dann sehen wir, ich fange mal mit dem Menschen an, der Mensch ist aktiv, Jesus ist passiv. Der Mensch kommt, er geht zu Jesus, er entscheidet, wann er geht, er entscheidet, wann er kommt. Und es sieht so aus, als würde Jesus alles abnicken, würden uns jungen Leute sagen. Jesus macht nichts. Er sagt nur, ich sage es mal mit anderen Worten, meine Tür ist offen. Ich werde niemanden hinausstoßen. Egal, aus welchem Grund die Menschen kommen, ob sie vielleicht nur Hilfe suchen, ob sie vielleicht mal für Jesus interessieren. Es sieht so aus, dass auch sicher einige dabei sind, die ihre Hoffnung auf Jesus setzen und andere sagen vielleicht, es kann ja nicht schaden, man kann es mal mit ihm probieren. Also, ich mag das ein bisschen überzeichnet haben. Es sieht so aus, als könnte der Mensch alles entscheiden und Jesus würde alles akzeptieren. Vielleicht nochmal so ein Bild in dem Zusammenhang. Stellen wir uns nochmal einen netten Nachbarn vor. Wenn man einen netten Nachbarn hat, das ist gut, ne? Da kann man mal klingeln, wenn man irgendwas nötig braucht. Leih mir mal deine Bohrmaschine oder kannst du mich zum Bahnhof fahren? Zu einem netten Nachbarn kann man kommen, zu jeder Zeit. Und wenn er wirklich nett und lieb ist, dann schlägt er mir keinen Wunsch ab. Und genau das, so habe ich manchmal den Eindruck, ist die Vorstellung, die viele Menschen von Jesus haben. Und aus dem Blickwinkel wird entrückt, fällt weg, dass es um mehr geht, wie ich schon sagte, als nur um die Dinge des täglichen Lebens. Es geht darum, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist, dass er der Einzige ist, der rettet, dass aber auch er derjenige ist, der Menschen annimmt und ihnen neues Leben schenkt. Gut, aber wir haben alle ein Bild von Gott. Wir haben ein Bild von Jesus. Und jetzt mag es sein, dass ich wieder ein wenig überzeichne. Aber das Bild, welches Menschen von Jesus haben, ist das, was sie irgendwie gelernt haben. Gestern habe ich auf ERF eine Sendung gesehen. Da erzählte eine Frau, die Jesus wirklich erlebt hat, dass sie von Jesus nur die Vorstellung hatte, dass er das kleine Kind ist, was jedes Jahr neu zu Weihnachten geboren wird und so weiter. Wir Menschen haben eine Vorstellung und diese Vorstellung wird auch geprägt, und jetzt spreche ich zu Christen, von dem, was gepredigt wird, von dem, was wir in Büchern lesen, und es wird auch geprägt durch das, was wir singen, durch das Liedgut. Das können wir alles nicht abstreiten. Und ich habe seit einigen Jahren so eine Beobachtung gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das teilt. Ich sage es einfach nur mal. Ich habe den Eindruck, dass seit Jahren ein Aspekt ganz stark in den Vordergrund gestellt wird. Und das ist die Liebe unseres Herrn oder die Liebe Gottes. Und ich möchte gleich zu Beginn sagen, Gottes Liebe ist einzigartig. Gottes Liebe können wir gar nicht richtig beschreiben. Sie übersteigt unser Vorstellungsvermögen und sie zeigte sich darin, dass Gott in seiner Liebe auf diese Erde kam, vor 2000 Jahren. Er kam in der Person Jesus auf diese Erde zu uns Menschen, auf unsere Ebene. Und letztlich starb Jesus für jeden Menschen auf dieser Erde, für die Schuld aller Menschen am Kreuz auf Golgatha. Das ist Liebe pur, unbegreiflich. Aber etwas gibt es, was mir zu denken macht. Wenn wir die Liebe Gottes überbetonen, dann darf das nicht ein Freibrief sein, der in die Richtung geht, ich kann machen, was ich will. Und ich war ganz erschrocken, dass ich immer wieder, und ich bin immer wieder erschrocken, dass ich immer wieder Botschaften höre, die lauten ungefähr so: Du kannst machen, was du willst, Gott wird dich immer lieben. Und dann gibt es auch einen neuen Begriff für diese Botschaft. Nochmal, wir können uns die Liebe Gottes nicht vorstellen. Die ist einzigartig. Und jetzt versucht man natürlich, weil Gottes Liebe so einzigartig ist, diese Liebe mit allen möglichen Beispielen zu beschreiben. Und da gibt es einen Versuch, und der sieht so aus, dass gesagt wird, die Liebe Gottes ist bedingungslos. Ich muss ehrlich sagen, immer wenn ich so neue Dinge höre, dann reizt es mich, auch mal zu gucken, ob das wirklich in der Bibel steht. Ich habe es nicht in der Heiligen Schrift so gefunden. Es ist ein eigenes Thema, ich will das nicht zu weit ausweiten. Aber was mich erschrocken gemacht hat, ist, dass dieser Spruch von der bedingungslosen Liebe Gottes auf einen atheistischen Psychoanalytiker zurückgeht. Vor ungefähr 90 Jahren sagte ein Herr, Erich Fromm hieß er, wenn ich das richtig erinnere, also ein Herr Fromm, Atheist, Psychoanalytiker, der sagte, die Liebe der Mutter zum Kind ist bedingungslos. Wahrscheinlich dachte er an das Baby. Ich weiß nicht, ob er heute noch diesen Spruch geklopft hätte, angesichts von Millionen abgetriebenen Kindern. Es hat nicht funktioniert. Jetzt denke ich, es ist doch wohl nicht richtig, diesen Begriff von der bedingungslosen Liebe, die beim Menschen nicht mal bei der Mutter geklappt hat, auf Gott zu übertragen. Nochmal, es ist ein eigenes Thema. Ich möchte nur sagen, dass wir es auch mit einem ernsten Thema zu tun haben. Und ich möchte sagen, dass auch die Jahreslosung eine gute Botschaft ist, auf der einen Seite eine frohe Botschaft und auf der anderen Seite eine sehr ernsthafte Botschaft. Gucken wir uns das mal weiter an. Nun, ich habe ja gesagt, dass wir zwei Übersetzungen haben, also zwei große Linien. Die eine Linie, die alte, sage ich mal, die bibelorientierte, spricht vom Nicht-Hinausstoßen und die moderne spricht vom Nicht-Abweisen. Und ganz ehrlich, auf den ersten Moment sieht man doch keinen Unterschied, oder? Man könnte auch sagen, ist doch egal. Ist doch egal. Den einen wie den anderen hat Jesus doch angenommen. Ich möchte das mal untermauern mit einem Beispiel. Stellen wir uns mal vor, es klingelt an deiner Haustür. Du gehst an die Haustür und stellst fest, da steht ein Mann. Egal, was der will, da steht ein Mann. Und jetzt ist es deine Entscheidung als Hausherr, diese Person entweder an der Tür abzuweisen oder zu sagen, komm doch bitte herein. Sagst du, komm doch bitte herein, dann ist er im Haus. Und wenn du ihn aus dem Haus wieder loswerden willst, dann musst du ihn irgendwie, in Anführungsstrichen, hinausstoßen. Und wenn du jemanden an der Haustür nicht abweist, dann kann sein Anliegen auch an der Haustür erledigt sein. Er muss nicht im Haus sein. Er kann ins Haus kommen. Wenn du ihn nicht abweist und er kommt und du weist ihn nicht ab, okay, dann ist er drin. Aber nochmal, da ist ein Unterschied. Ne? Es ist ein Unterschied zwischen dem Text der Jahreslosung in den bibeltreuen Übersetzungen und dem, was in den modernen Übersetzungen steht. Ich möchte an dieser Stelle noch eins sagen. Eine Tür kann auch verschlossen werden. Das sehen wir auch in der Heiligen Schrift. Und deshalb ist es ganz wichtig, im Haus zu sein und nicht nur an der Haustür zu klopfen. Okay, wir sind immer noch dabei, uns den Text genau anzugucken. Und wir haben schon gesehen, da sind, machen wir es mal anders. Ich glaube, das kriegen wir noch ein bisschen deutlicher hin. Da habe ich es. Entschuldigung, hat ein bisschen länger gedauert. Und zwar, Jesus erklärt das hier. Er sagt, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Das ist der erste Satzteil. Und der Text, den wir eben als Jahreslosung gesehen haben, der baut auf diesem ersten Satz auf. Er ist durch ein Semikolon getrennt. Jesus sagt also, zu mir kann nur jemand kommen, den der Vater zieht. Und diese Menschen, die werde ich nicht hinausstoßen. Jetzt merken wir schon, ich habe ja eben so gesagt, beim Beispiel der gute Nachbar, ne? Ich kann kommen, wann ich will, ich entscheide und Jesus nickt alles ab. Aber ganz so einfach ist das nicht. Diese Entscheidung, zu Jesus zu kommen, die kann man auch nicht einfach nur so nebenher vollziehen. Es geht um die wichtigste Entscheidung im Leben überhaupt. Es geht um die Frage, wo werde ich in der Ewigkeit sein? Werde ich bei Gott sein oder in der Gottesferne? Die Bibel nennt das Hölle. Es geht also um eine ganz, ganz wichtige Entscheidung. Und Jesus macht das auch nochmal im Vers 44 deutlich. Jetzt müsst ihr mir mal ein bisschen Nachsehen mit mir haben. Ich gucke mal, ob ich das so schnell finde. Da ist er. So, da sagt Jesus nochmal, das ist nur ein paar Verse weiter, er erklärt den Jüngern nochmal, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Jetzt merken wir schon, die Initiative geht nicht alleine von mir oder von uns Menschen aus. Dahinter steckt mehr. Da steht, dass Gott den Menschen zieht. Und wenn wir nur mal uns ziehen vorstellen, dann hängt damit auch immer eine Kraftanstrengung zusammen. Es geht also nicht um irgendetwas, was ich mal im Vorbeigehen mal eben so entscheide. So nach dem Motto, ach ja, ich könnte ja mal eben Ja zu Jesus sagen. Es geht mehr. Es geht um eine wirklich grundlegende Entscheidung im Leben. Und dieses Ziehen, was von Gott kommt, das ist für mich ein Zeichen der Liebe Gottes. Jeder Mensch hat bei Gott eine Chance. Irgendjemand sagte mir mal, dass jeder Mensch dreimal im Leben von Gott gezogen wird. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber eins weiß ich, dass Gott, weil er jeden Menschen liebt, auch jeden Menschen auf dieser Erde mindestens einmal zieht. Und dieses Ziehen zu Gott hin, das merkt man in seinem Inneren. Bei diesem Ziehen ist der Heilige Geist beteiligt. Da werden Menschen angesprochen, bei manchen macht es Klick und sie kommen dahinter, jawohl, das ist meine Chance. Und die gehen darauf ein. Und ich sagte schon, das ist immer mit einer Kraftanstrengung verbunden. Erinnern wir uns doch mal, wie das war. Das war doch immer ein innerer Kampf. Die Frage, ob ich mein Herz Jesus gebe, ob ich ihn annehme, sagen wir im christlichen Bereich, ist auf einmal mit Kampf verbunden. Ich kann mich noch erinnern, ich war noch Jugendlicher, da schleppte eine Jugendliche einen Kollegen mit in den Gottesdienst. Das war so ein richtiger Sportler, ein breites Kreuz, da konnte ich mich hinter verstecken. Und die brachte den mit zum Gottesdienst und vor der Tür sagte auf einmal, ich muss noch was essen. Der hatte so einen Hunger auf einmal, so ein flaues Gefühl im Magen, der musste sich erstmal eine Bratwurst reinziehen. Der hat diesen Kampf körperlich gespürt, aber der hat sich dann für Jesus entschieden. Er wurde Christ und einige kennen ihn, ich sage mal nicht, wie er heißt. Er ist mittlerweile beim Herrn. Er war etwas älter als ich und vor 3-4 Jahren ist er heimgegangen, sagen wir. Ja, also nochmal, Gott zieht ohne Ansehen der Person. Jeder hat eine Chance. Wir sehen das sogar bei der Szene am Kreuz. Vielleicht haben wir das mal in letzter Zeit gelesen. Da steht ja einmal, dass die Mitgekreuzigten Jesus verspottet haben. Die, das waren zwei, beide haben Jesus verspottet. Und dann wird in einem anderen Evangelium berichtet, dass einer von diesen beiden auf einmal innerlich umgeschaltet hat. Der erkannte auf einmal, ich bin verloren. Es geht nicht nur darum, dass ich mein Leben hier am Kreuz aushauche, es geht auch darum, dass ich auf ewig von Gott getrennt bin. Und er schaffte es. Der konnte natürlich nicht mehr richtig sprechen, muss man sich mal vorstellen. Ein Mensch, der vielleicht schon stundenlang am Kreuz hängt, der kriegt kaum noch Luft. Und mit letzter Kraft hat er rausgebracht in Richtung Jesus, Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und was macht Jesus? Er nimmt ihn an. Er verspricht ihm und sagt, heute noch wirst du mit mir an dem Ort sein, wo ich hingehe. Ich sage es mal mit meinen Worten. Also Gott kennt kein Ansehen der Person. Jeder hat eine Chance. Ja, und dieser Mensch, der im letzten Atemzug sich an Jesus gewandt hat, der ist jetzt bildlich gesprochen in das Haus Jesu gekommen. Und der wird nie hinausgestoßen. Das gibt es bei Jesus nicht. Ich sagte schon, es geht nicht um eine Entscheidung, die man mal ebenso nebenbei trifft. Ich habe auch immer ein Problem damit, wenn Menschen zu Jesus gerufen werden, so nach dem Motto, ach, willst du nicht dein Herz Jesus schenken? Er wartet schon so lange auf dich und so weiter. Das ist nicht falsch. Aber eine echte Umkehr zu Jesus hin hat immer zur Folge, dass man sich in seiner Verlorenheit vor Gott erkennt. Dass man erkennt, Wenn ich jetzt meine Augen für immer zumache, dann bin ich verloren. Und Jesus ist der Einzige, der mich retten kann. Das ist meine einzige Chance. Und wenn ich nur eine einzige Chance habe, dann tue ich doch alles, um diese Chance zu ergreifen. Darum geht es. Und deshalb steht auch in der Heiligen Schrift ein Vers, eigentlich steht er viermal in der Heiligen Schrift, im Hebräerbrief. Ich weiß nicht, ob ihr den gerne lest. Gucken wir uns das mal an, was da steht. Da fordert der Schreiber des Hebräerbriefes die Hebräer, das waren also die Juden, auf und sagt ihnen, heute, wenn ihr seine Stimme hört, ich sage das mal jetzt, wenn ihr das Rufen Gottes in eurem Inneren verspürt, wenn ihr das Ziehen zu Jesus hin verspürt, dann verstockt eure Herzen nicht. Und das wird viermal gesagt. Und das unterstreicht, dass es um eine ernsthafte Angelegenheit geht. Wer weiß, ob ein Mensch das Rufen noch ein zweites Mal hört. Die Garantie haben wir nicht. Und deshalb ist es so wichtig, wenn Menschen diesen Ruf im Inneren verspüren, dass sie darauf positiv reagieren, dass sie das annehmen. Das ist nämlich die Chance. Die darf man und kann man nicht auf die lange Bank schieben. Und ich würde das auch nie darauf ankommen lassen, weil ich ja nicht weiß, ob ich noch mal eine zweite Chance hätte. Ich bin froh, dass ich diese Chance ergriffen habe. Und ich bin froh über all die Menschen, die mir dabei geholfen haben. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Ich bin dankbar dafür, dass Gott Menschen in meinen Weg gestellt hat, die sich um mich gekümmert haben und die mich letztendlich immer wieder auf Jesus hingewiesen haben. Ich sagte schon, dass derjenige, der sich zu Jesus bekehrt hat, sich im Haus befindet. Und dann heißt das, dass das, was wie eine Einladung auf den ersten Blick aussieht, sich erweitert zu einem Versprechen, welches Jesus gegeben hat für die Menschen, die zu ihm gehören. Das ist eine wunderbare Zusage. Er wird dich niemals aus seinem Haus ausstoßen. Das gilt für all die Menschen, die zu Jesus gekommen sind und denen er ein neues Herz, ein neues Leben geschenkt hat. Das ist eine Zusage. Ich glaube, die können wir gar nicht so schnell erfassen, wie man das ausspricht. Ich hatte erst gezeigt, als ich den Zusammenhang aufgezeigt habe, dass im Johannesevangelium, im 6. Kapitel also, 4 Gruppen aufgezeigt wurden. Nochmal kurz einen Blick auf die erste Gruppe. Es waren ja 5000 Männer plus Frauen plus Kinder da. Und diese erste Gruppe hat all das mitgenommen, was Jesus geboten hat. Sie haben die Krankenheilungen mitgenommen, sie haben ihm zugehört, was er gesagt hat, seine Worte haben sie aufgebaut und sie haben auch die Speisung mitgenommen. Er gab ihnen auch zu essen. Ich denke, wenn wir dabei gewesen wären, das hätte unser Leben doch geprägt, oder? Kann man sowas vergessen? Ich kann nie vergessen, dass ich zum Beispiel Zeuge war, wie Menschen von schwerem Leid geheilt wurden. Die Zeit reicht nicht. Ich könnte es hier erzählen. Ich kann mich an mindestens 2 Krebskranke erinnern, die wirklich durch Gebet geheilt wurden und noch Jahre gelebt haben und gesund waren. Das vergisst man nicht. Und die haben sowas nicht nur in zweifacher Ausfertigung, hätte ich beinahe gesagt, erlebt. Da waren vielleicht Hunderte, die geheilt wurden. Vielleicht haben sie es auch selber erlebt. Ich kenne einen Menschen, der ist so ungefähr in meinem Alter, und dessen Großmutter wurde geheilt. Die wurde von dem Gründer unserer Gemeinde, der hatte hier in Bremen gepredigt, der hatte mit den Kranken gebetet und sie wurde geheilt. Aber weder deren Tochter noch die Enkel scheren sich heute um Jesus. Sie glauben zwar irgendwie an Gott, sie wissen ja, was gewesen ist. Aber sie haben da nichts draus gemacht. Und so war das bei den meisten dieser Menschen. Sie haben einfach mal so die Chance genutzt, auf eine Tasse Kaffee, würde ich mal sagen, bei Jesus vorbeizugucken. Und dann waren sie wieder weg. Das war die erste Gruppe, die Mehrzahl. Die zweite Gruppe, das war schon ein kleinerer Kreis, das waren also die, die am nächsten Tag wiederkamen. Die hatten schon irgendwie über das, was sie erfahren, was sie erlebt hatten, nachgedacht. Und die kamen wieder. Und Jesus hatte ihnen, das habe ich eben schon gesagt, dass es nicht darum geht, dass er nur für ihr irdisches Wohl zuständig ist, sondern dass es darum geht, dass sie für die Ewigkeit gerettet werden. Jesus hat ihnen auch gesagt, dass er der einzige Weg zu Gott ist. Und das war ihnen irgendwie zu hart. Diese Menschen waren irgendwie religiös. Sie waren irgendwie dabei, aber in dem Moment gingen sie doch wieder weg. Ich sagte ja erst, die Ewigkeit kann warten. Man schiebt das auf die lange Bank. So, und dann blieben nur, ich habe gesagt, das waren Leute über, das waren keine Tagesgäste, das waren Menschen, die mit Jesus mitgezogen sind, die er sogar ausgeschickt hat in Städte, wo sie... Entschuldigung mal. So, ich glaube, mit dem Mikro geht es etwas besser. Ja, danke schön. Die Batterie war nicht richtig aufgeladen. Ja, das waren also Menschen, die durchaus religiös waren, aber wieder weggingen. Und jetzt waren die 70 Leute noch über, die Jesus sogar eingesetzt hatte für seine Sache, für sein Reich. Das sind Menschen, die an Gott glauben, die in den Gottesdienst gehen, die durchaus auch Aufgaben übernehmen, feine Leute und die trotzdem keine echte Beziehung zu Jesus haben. Ob jemand diese Beziehung zu Jesus hat, kann ein Außenstehender ja nicht beantworten. Diese Frage kann nur jeder für sich selber beantworten. Tragisch ist, dass diese Menschen aus der dritten Gruppe auch gegangen sind. Wir wissen nicht, ob sie später noch eine Chance hatten und zurückgekommen sind. Und dann bleiben da noch die 12 Jünger über. Ich sagte erst schon, das waren die, die erkannt haben, dass Jesus der Weg, die Wahrheit, das Leben ist, dass er die einzige Chance ist, der einzige Retter und die diese Chance ausgenutzt haben. Ich möchte noch mal auf das Ziehen des Vaters zurückkommen. Jesus wiederholt auch im Vers 65 nochmal und er sagt, und ich lese mal, und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Das waren Menschen, die vielleicht nur vom Kopf her überzeugt waren, aber die keine innere Beziehung zu Jesus hatten, die wahrscheinlich nie an den Punkt gekommen sind, wo sie total zerbrochen sind, wo sie erkannt haben, dass sie aufgrund ihrer Schuld von Gott getrennt sind. Tragisch. Okay. Ich muss das hier nicht betonen. Jeder, der zu Jesus kommt, in dem Sinne, wie wir das hier eben in der vierten Gruppe gesehen haben, der kennt den Tag, wo er seine eigene Verlorenheit gespürt hat. Wo er für sich erkannt hat, Jesus ist der einzige Weg und das ist meine einzige Chance. Und wer darauf eingegangen ist, wird von Jesus angenommen, der darf sich Kind Gottes nennen und der bekommt ein neues Herz. Jesus lässt uns nicht in unserem alten Zustand zurück. Die Bibel spricht in dem Moment von einer neuen Geburt, von einer Wiedergeburt. Und ich möchte nochmal auf diese Aussage im Hebräerbrief eingehen. Ich habe das extra fett geschrieben. Da steht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Auf den ersten Blick kann das vielleicht sogar wie eine Drohung aussehen. Nein, Gott droht nicht, aber er unterstreicht den Ernst der Situation. Das Ziehen oder Rufen Gottes ist ein Beweis der Liebe Gottes. Wer das in seinem Inneren verspürt, der darf sich doch freuen. Der erkennt doch daran, Gott hat ein Interesse an mir. Gott möchte, dass ich zu ihm komme. Und wer zu ihm kommt, der erfährt Vergebung, erfährt ein völlig neues Leben. Und Jesus sagt, dass er diese Person niemals, niemals hinausstoßen wird. Die meisten Menschen, die diesen Schritt gemacht haben, haben diesen Schritt in jüngeren Jahren gemacht. Manche als Jugendliche, manche als junge Erwachsene. Ganz selten kann man das beobachten, dass Menschen im fortgeschrittenen Alter diesen Schritt zu Jesus hin machen. Und das finde ich ist jedes Mal, wenn das geschieht, eine besondere Gnade. Wenn Gott einem Menschen, der vielleicht 70 Jahre in der Gottesferne gelebt hat, nichts von Gott wissen wollte, wenn Gott solchen Menschen noch einmal eine Chance gibt oder vielleicht zum ersten Mal ruft oder zieht. Ich finde das wunderbar. Vor kurzem habe ich gelesen oder gehört, das weiß ich im Moment nicht genau, dass Hans-Jochen Vogel, ich weiß nicht, ob jemand den Namen kennt, Hans-Jochen Vogel, der war mal Oberbürgermeister in München. Ich glaube, er war regierender Bürgermeister in Berlin. Er war SPD-Vorsitzender. Er war Kanzlerkandidat. Er war Minister. Er hat jede Menge Ehrungen. Und er ist 2000, ich weiß es nicht mehr genau, mit 90 Jahren, also mit 94 Jahren, meine ich, ist er gestorben. Und der war auch sein Leben lang aktiver Katholik. Und der hat mit 90 Jahren Jesus kennengelernt. Das hat er selber von sich gesagt. Er hat gesagt, dass er so froh ist, dass er mit 90 Jahren noch zu Jesus gefunden hat, dass Gott ihn zu Jesus gezogen hat. Das war ein Beispiel. Man ahnt das ja nicht. Die SPD ist ja nicht gerade die Partei, wo sich die meisten Frommen tummeln. Ne? Aber auch da hat Gott Menschen herausgeholt und ihnen neues Leben geschenkt. Gott guckt nicht die Herkunft an. Dann habe ich noch etwas gelesen. Die meisten von euch können sich, ja doch, die Älteren können sich noch an den Vietnamkrieg erinnern. Und im Rahmen des Vietnamkrieges gab es auch in Kambodscha einen Krieg. Ne? Und dann sind da die Roten Khmer an die Macht gekommen. Und die haben ungefähr ein Drittel ihrer Landsleute umgebracht. Und einer von diesen Folterern, der war über irgendein Gefängnis gesetzt. Man konnte ihm mindestens 14.000 Morde nachweisen. Das war der sogenannte Genosse Duch. Ne? Dem konnte man 14.000 Morde nachweisen. Unter anderem hat er die Eltern eines Missionars und auch zwei Geschwister von diesem Missionar, der in Kambodscha tätig war, das war ein Kanadier, ermordet. Und dieser Missionar hat diesen ehemaligen Terroristen, hätte ich beinahe gesagt, diesen Pol Pot-Führer Genosse Duch im Gefängnis besucht. Der hat sich bekehrt, der hat neues Leben bekommen und das ging sogar durch die Presse. Ich kann mich erinnern, dass in der Presse irgendwann so die 90er Jahre, Ende 80er Jahre, das auch gelesen zu haben. Ich wollte damit nur unterstreichen, Gott gibt jedem eine Chance. Und der Ruf gilt bis heute. Das gilt auch über die Jahreslosung. Der Ruf lautet, komm zu Jesus. Das ist die gute Nachricht. Und er nimmt, solange es noch Zeit der Gnade ist, jeden an, der zu ihm kommt, und wer bei ihm ist, den wird er niemals, niemals hinausstoßen. Und das gilt, das Letzte gilt für die Ewigkeit. So viel zu unserer Jahreslosung 2022.